Das ist der Hacker News Daily Podcast aus der Brie Podcast Familie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um die Frage, wer entscheidet, wer Spitzen-KI-Modelle bekommt, um 551 verschwundene Filmkäufe auf der PlayStation und um ein kalifornisches Gesetz, das 3D-Drucker überwachen soll.
Anthropic hat gerade grünes Licht aus Washington bekommen, sein neues Modell Mythos an sogenannte Trusted Partners herauszugeben.
Moment, das klingt nach einer Genehmigungspflicht. Heißt das, die US-Regierung entscheidet jetzt mit, wer ein Spitzenmodell bekommt und wer nicht?
Genau das ist der Punkt. Die Bedingung ist nicht, dass das Modell sicher ist, sondern dass Washington die Empfängerliste vorher absegnet.
Und dann lese ich parallel von GPT 5.6 soll, dem nächsten OpenAI-Modell, bei dem die Regierung ebenfalls bestimmt, wer darauf zugreifen darf.
Ja, das ist der gemeinsame Faden. Es geht nicht mehr nur um Exportkontrollen für Chips, sondern um eine direkte Zugangskontrolle für die Modelle selbst.
Also haben wir hier keinen normalen Produktlaunch, sondern eine Art lizenzierten Kreis. Das verändert doch, wie schnell so ein Modell in Firmen oder Forschung überhaupt ankommt.
Richtig, für ein deutsches Unternehmen hieße das, du kannst nicht einfach einen API-Key kaufen, nur weil das Modell existiert.
Und wenn Washington sagt, dein Use Case passt nicht ins Raster, dann siehst du die Technologie erstmal nur im Systemcard-PDF. Das ist eine ziemlich konkrete Abhängigkeit, die vor einem Jahr noch kaum jemand auf dem Schirm hatte.
Stell dir vor, du hast über Jahre Filme bei PlayStation gekauft und plötzlich sind 551 Titel einfach weg, nicht ausgeliehen, sondern gekauft.
551 Filme auf einmal verschwinden? Das klingt nicht nach einem technischen Fehler. Was steckt dahinter?
Sony hat angekündigt, dass wegen auslaufender Lizenzverträge mit Studio-Kanal ab Ende August 2025 gekaufte Inhalte aus den Bibliotheken der Nutzer entfernt werden. Dauerhaft.
Moment, die können einen Kauf rückgängig machen, nur weil ein Lizenzvertrag ausläuft.
Genau das ist der Punkt. Rechtlich gesehen hast du bei den meisten digitalen Plattformen kein Eigentum erworben, sondern eine zeitlich begrenzte Nutzungslizenz. Wenn der Deal zwischen Plattform und Studio endet, endet auch dein Zugriff.
Und hier geht es nicht um 5 oder 6 Filme, sondern um 551. Das betrifft vor allem Titel aus dem Studio-Kanal-Katalog, also Klassiker, Arthouse, europäisches Kino.
Richtig. Und Sony hat das in den AGBs zwar abgedeckt, aber praktisch merkt das kaum jemand, bis so eine Massenlöschung passiert. Die Rückerstattungen gibt es nicht automatisch.
Also 551 Käufe, die sich in Luft auflösen und der Kunde bleibt auf der leeren Bibliothek sitzen. Das ist eine ziemlich harte Lektion in Sachen digitaler Besitz.
Genau das ist die Konsequenz. Die Plattform verkauft dir ein Gefühl von Besitz, aber das Kleingedruckte sagt etwas völlig anderes. Und das beschränkt sich nicht nur auf Filme.
Das heißt, jeder, der heute eine digitale Mediathek aufbaut, sollte zumindest wissen, gekauft ist nicht gleich besessen. Und 551 Titel können über Nacht verschwinden.
Kalifornien hat ein Gesetz verabschiedet, das 3D-Druckerhersteller zwingen soll, eine digitale Überwachungssoftware in jedes Gerät einzubauen.
Warte, das klingt nach Pflichtspion im Drucker. Was genau soll die Software denn überwachen?
Sie soll jeden Druckauftrag live scannen und stoppen, sobald das System eine Waffe oder ein Waffenteil erkennt. Und zwar bevor das Teil fertig ist.
Das ist doch technisch reines Wunschdenken. Ein CAD-Modell einer Halterung sieht für den Scanner identisch aus wie das einer Griffschale.
Genau das ist der Knackpunkt. Die Erkennung basiert auf Geometriedatenbanken, aber eine minimale Änderung an der Datei reicht und die Software schlägt nicht mehr an.
Was mich daran beunruhigt, der Hersteller hätte dann die Pflicht, jedes Modell vor dem Druck freizugeben, faktisch ein Echtzeitsensor in deiner Werkstatt.
Und die Bürgerrechtsgruppe, die dagegen mobilisiert, sagt, damit wird nicht eine einzige Straftat verhindert, sondern legale Eigenbauer werden kriminalisiert.
Das heißt, der konkrete nächste Schritt ist jetzt eine Kampagne, die das Gesetz über eine Unterschriftenaktion noch vor der Umsetzung kippen will.
Richtig, solange die Durchführungsverordnung nicht final ist, kann der politische Druck das Ganze stoppen. Mir ist diese Woche eine Zahl aufgefallen, die ich erst doppelt lesen musste. Beim Large Model Arena Leaderboard liegt Mistrals neues offenes Modell nur noch 4 Elo-Punkte hinter GPT-4o.
4 Punkte? Das ist in diesen Rankings fast ein statistisches Unentschieden. Woran wurde das gemessen?
Die Arena wertet blinde menschliche Präferenzen aus. Nutzer vergleichen zwei Modellantworten, ohne zu wissen, welches System dahinter steckt. Und hier schneidet das offene Modell bei mehr als 1,4.000 Community-Stimmen auf Augenhöhe mit dem führenden geschlossenen Modell ab.
Das heißt, der praktisch spürbare Abstand zwischen offen und geschlossen ist an dieser Stelle quasi verschwunden.
Genau, und das ist der Punkt, der mich beschäftigt. Vor einem Jahr galten offene Modelle noch als billiger Kompromiss. Jetzt liefern sie auf diesem Qualitätsniveau ab, ohne dass jemand eine API-Gebühr verlangt oder deine Prompts mitliest.
Aber Moment, Elo-Zahlen allein messen ja nicht alles. Wie sah es bei schwierigeren Aufgaben aus, bei mehrstufigem logischem Denken oder langen Arbeitsabläufen?
Guter Einwand. Die Arena hat eine eigene Kategorie für Hard Prompts und auch da war der Abstand marginal. Allerdings zeigt sich in spezialisierten Benchmarks für Mathematik oder agentengesteuerte Planung ein etwas gemischteres Bild.
Das ist das Entscheidende, finde ich. Für die breite Alltagsnutzung scheint der Unterschied schon fast egal zu sein. In hochspezialisierten Ecken muss man trotzdem genauer hinsehen.
Richtig, die konkrete Konsequenz für Entwickler ist, wer heute ein Modell feintunen, lokal betreiben oder ohne Datenabfluss in eigene Systeme integrieren will, muss dafür keinen nennenswerten Qualitätsabschlag mehr in Kauf nehmen.
Das verändert die wirtschaftliche Rechnung ziemlich grundlegend. Nicht einfach nur billiger, sondern gleichwertig und unabhängig.
Wir sehen gerade eine wachsende lokale Gegenbewegung gegen den Bau neuer Rechenzentren.
Was treibt die Ablehnung denn konkret an? Geht es um die Ästhetik oder um handfestere Probleme?
Vor allem um Ressourcen. Die Anwohner fürchten um ihre Stromversorgung und um das Wasser.
Wasser? Rechenzentren brauchen doch nicht so viel Wasser wie ein Kraftwerk, oder?
Doch, für die Kühlung. Ein einziges Hyperscale-Zentrum kann Millionen Liter Trinkwasser am Tag verdunsten und das direkt neben Wohngebieten.
Das klingt in Regionen, die im Sommer ohnehin mit Wasserknappheit kämpfen, sofort nach einem handfesten Verteilungskonflikt.
Genau das ist der Kern. Der Nutzen ist meist global oder weit entfernt, aber die Belastung für Stromnetz und Grundwasser trägt die Kommune, ohne dass sie viel dagegen tun kann. Springer Nata hat zwei Studien, an denen Max-Planck-Forschende beteiligt waren, zurückgezogen. Das ist ungewöhnlich, weil es nicht um einen einzelnen Preprint, sondern um begutachtete Arbeiten in einem großen Verlag geht.
Weiß man, warum genau die Artikel entfernt wurden? Klingt ja nicht nach einem kleinen Korrekturhinweis.
Bei einer der Studien geht es wohl um auffällige Ähnlichkeiten mit einer kurz zuvor eingereichten Arbeit einer anderen Gruppe. Die konkreten Gründe nennt der Hinweis auf Hacker News nur knapp, aber das Muster passt zu einem Verfahren, das Verlage Duplicate Publication nennen.
Also nicht zwingend ein Datenfehler, sondern eher die Frage, wie exklusiv die Ergebnisse vorher schon woanders aufgetaucht sind.
Genau. Für Hörerinnen und Hörer heißt das, selbst hochrangige Institute können in solche Metadatenkonflikte geraten und die Verlage greifen inzwischen schneller durch. Wir haben vorhin schon über Studien und Verlage gesprochen. Jetzt geht es um Werkzeuge, mit denen Entwickler direkt produktiver arbeiten wollen. Ein Hacker-News-Nutzer hat ein Tool vorgestellt, das LLM-Aufrufe in der IDE automatisch weiterleitet. Ich finde den Zeitpunkt spannend. Warum baut jemand so etwas direkt in Claude, Codex und Cursor ein?
Das frage ich mich auch. Heißt das, ich sage dem Editor, was ich will und das Tool entscheidet, ob Claude dafür das passendere Modell ist oder ein Code-spezialisierter Dienst?
Genau das ist der Kniff. Statt manuell immer wieder das Modell zu wechseln, routet es die Anfrage zum Beispiel für Frontend-Code zu Claude, für tiefe C++-Logik zu Codex. Die Show-HN-Diskussion zeigt, dass Entwickler sich vor allem weniger Kontextwechsel in der IDE erhoffen. Und da passt das zweite Ding heute perfekt dazu.
Nämlich eine schnelle Hashmap in C++. Das klingt erstmal nach einem ganz anderen Regal, aber sprich weiter.
Der Autor hat Hopscotch-Hashing frisch in C++ implementiert. Das ist eine offene Adressierungsmethode, die Kollisionen in der Nähe des ursprünglichen Buckets auflöst. Dadurch bleibt die Speicherlokalität hoch und das Ding ist richtig schnell. Und wenn dein Codex-generierter C++-Code dann so eine Struktur braucht, willst du nicht nachdenken, welches Modell dir die beste Implementierung vorschlägt.
Also ein Hand-in-Hand-Ding. Das Routing-Werkzeug erleichtert die Modellwahl und gleichzeitig tauchen Projekte auf, bei denen die Performance der Laufzeitbibliothek zählt. Die Konsequenz für Entwickler ist dann weniger Zeit für Modellkonfiguration, mehr Zeit für die echten Engpässe und die liegen oft in Datenstrukturen.
Ultraschallbilder vom Gehirn, das klingt eigentlich nach einem Widerspruch, oder? Der Schädelknochen blockt die Wellen ja normalerweise fast komplett ab.
Genau das dachte ich auch. Und genau das macht die neue Arbeit spannend. Sie adressiert dieses Knochenproblem direkt mit einer cleveren Kombination aus Wellenform und Algorithmen. Kein einfaches Aufsetzen eines Standard-Schallkopfs.
Der Ansatz setzt auf eine spezielle Ultraschallsequenz und rekonstruiert das Bild mit einer angepassten Software, die die Verzerrung durch den Knochen herausrechnet.
Das ist der Punkt. Es geht nicht nur um einen besseren Schallkopf, sondern darum, das gebündelte Chaos, das nach dem Knochen ankommt, überhaupt erst wieder lesbar zu machen.
Und wenn das in der Praxis hält, hätten wir eine tragbare, strahlungsfreie Bildgebung direkt am Krankenbett. Kein CT, kein MRT nötig für die schnelle Frage.
Die Studie zeigt Machbarkeit an kleiner Fallzahl. Da ist noch Luft nach oben. Aber der konkrete Clou ist die Verschiebung von schwerem Gerät zu einer potenziell mobilen Lösung.
Eine tragbare Bildgebung, die kein CT und kein MRT braucht, wäre für viele Klinikfragen ein großer Schritt. Noch ist die Fallzahl klein, aber die Richtung ist klar.
Genau. Danke fürs Zuhören. Wir sind beim nächsten Mal wieder da. Bis dahin, bleibt neugierig.